was gibt es denn wirklich? Gibt es nur Physikalisches oder gibt es Physikalisches und Mentales als eine separate Kategorie? Dann aber gibt es auch die kausale Frage, nämlich wie interagieren das Mentale und das Physikalische miteinander? Kann das Mentale etwas verursachen in der physikalischen Welt und umgekehrt? Ich bin Aline Kuku, ich bin Philosoph und forsche und unterrichte an der Universität Lausanne, unter anderem zum Thema Leib-Seele-Dualismus, über den ich auch meine Dissertation verfasst habe. Im heutigen Vortrag geht es um das Körper-Geist-Problem, um die Philosophien des Physikalismus und Dualismus im Widerstreit. Das Körper-Geist-Problem, auf Englisch Mind-Body-Problem, ist das Problem zu erklären, wie zwei scheinbar so grundlegend verschiedene Dinge wie Körper und Geist miteinander in Bezug stehen können und auch gegebenenfalls miteinander interagieren können. Körper-Geist-Theorien sind praktisch so alt wie die Philosophie oder zumindest die westliche Philosophie. Es gab sogar im alten Griechenland materialistische Theorien, also Demokrit, der hier unten eingeblendet ist, war Materialist, aber die meisten frühen Körper-Geist-Theorien waren dualistische Theorien, wie von Platon oder aber auch Aristoteles, der trotz aller Unterschiede zu Platon, den man immer noch als dualistisch einordnen kann. Jedenfalls war er kein Materialist. Das große Körper-Geist-Problem als Problem so richtig ist allerdings erst mit dem Einsetzen der Moderne entstanden. Und hier ist eine Figur besonders wichtig, nämlich René Descartes. Descartes war der Erste, der eine ganz scharfe Unterscheidung gemacht hat zwischen dem Körper, den er res extensa, ausgedehnte Sache genannt hat, und dem Geist, den er res cogitans genannt hat, die denkende Sache oder die denkende Substanz. Bei ihm haben Körper und Geist praktisch nichts mehr gemeinsam. Denn der Körper ist offensichtlich ein ausgedehntes Ding, das in der im dreidimensionalen Raum ausgedehnt ist, und der Geist ist das aber nicht. Und das Problem ist dann, wie integriert man Körper und Geist, wenn sie so dermaßen unterschiedlich sind? Und man muss Descartes schon einen Punkt zusprechen, denn wenn man sich die Eigenschaften des Mentalen, des Geistigen anschaut, dann sind die tatsächlich sehr unterschiedlich von physikalischen Dingen. Zum Beispiel, das Geistige hat oft oder fast immer sogenannte Erfahrungsqualitäten oder Qualia genannt. Auf Englisch spricht man gerne davon in Sloganform, what it is like to see red zum Beispiel. Wie es sich anfühlt, sagen wir mal, rot zu sehen oder einen Schmerz zu haben. Dann eine weitere Eigenschaft des Geistigen ist die sogenannte Intentionalität. Die hat jetzt mit dem deutschen Wort Intention, Absicht, nichts zu tun, sondern es geht darum, dass Gedanken über etwas sind. Wenn ich zum Beispiel an den Eiffelturm denke, dann ist mein Gedanke über den Eiffelturm. Er hat den Eiffelturm in gewisser Weise als Inhalt. Mentale Dinge, Gedanken, mentale Vorgänge sind ferner innerlich. Sie sind etwas, was der Person zu eigen ist, was man von außen nicht sieht. Sie sind privat. Das bedeutet, dass die Person, die die Gedanken hat, einen besonderen Zugang hat zu diesen Gedanken, die eben andere Personen nicht haben. Und sie sind unmittelbar für das geistige Subjekt. Das heißt, wenn ich einen Gedanken habe, ist er in einer unmittelbaren Weise meiner. Da steht nichts mehr zwischen mir und meinem Gedanken. Er ist direkt in meinem Geist. Für das Mentale braucht man eine sogenannte subjektive Ontologie. Das heißt, es gibt keine freischwebenden Gedanken zum Beispiel. Es gibt keinen Gedanken, der einfach im interstellaren Raum herumschwebt, sondern der Gedanke muss notwendigerweise zu einem denkenden Subjekt, zu einer denkenden Person gehören. Und zu guter Letzt lassen sich mentale Dinge eben nicht in physikalischer Sprache beschreiben, weil wesentliche Eigenschaften von physikalischen Dingen fehlen, wie zum Beispiel Masse, wie zum Beispiel Ausdehnung und so weiter und so fort. So kann man also sagen, das Körper-Geist-Problem ist in gewisser Weise ein Problem, das es durchaus ernst zu nehmen gilt. Und um das zu lösen, gibt es eben verschiedene Ansätze. Zum Beispiel den Ansatz des Dualismus. Hier dargestellt mit M und P. M steht für mental und P steht für physikalisch. Der Dualismus sagt, es gibt das Mentale und das Physikalische, die zwei verschiedene Bereiche sozusagen darstellen. Der Physikalismus hingegen sagt, es gibt nur physikalische Dinge und sogenannte mentale, geistige Dinge sind eine Art Spezialfall, eine Art Untermenge des Physikalischen. Das wäre also die ontologische Frage, die Frage nach dem Sein. Was gibt es denn wirklich? Gibt es nur Physikalisches oder gibt es Physikalisches und Mentales als eine separate Kategorie? Dann aber gibt es auch die kausale Frage, nämlich wie interagieren das Mentale und das Physikalische miteinander? Kann das Mentale etwas verursachen in der physikalischen Welt und umgekehrt? Sehen wir uns mal an, was für Lösungen es denn unter den sogenannten Monismen gibt. Monismen sind philosophische Ansätze, die sagen, es gibt nur eine Art von Dingen, vom griechischen Wort Monos. Da wäre eben der schon erwähnte Physikalismus, der sagt, es gibt nur Physikalisches. Da gibt es aber eben auch den Idealismus, der sagt, es gibt nur Mentales. Und zu guter Letzt gibt es noch den neutralen Monismus, der sagt, es gibt nur eine Art, eine neutrale Art von Substanz, aus der dann das Physikalische wie auch das Mentale hervorgehen. Hier nochmal in Piktogrammen. Der Physikalismus sagt, dass das Physikalische eigentlich das Reale, das Substanzielle ist und das Mentale hier in gestrichelten Linien ist sozusagen nur ein Derivat des Physikalischen. Der Idealismus geht den genau umgekehrten Weg und der neutrale Monismus sagt, eine dritte Art von neutraler Substanz ist das eigentlich Reale und das Physikalische und das Mentale sind nur Derivate von dieser dritten Substanz. Wir werden uns im Folgenden nur auf den Physikalismus konzentrieren, weil der Idealismus und der neutrale Monismus heutzutage nur noch ganz selten vertreten werden. Demgegenüber Dualismen, die sagen, es gibt eben zwei verschiedene Arten von Substanzen oder Eigenschaften. Da ist zunächst mal der Substanzdualismus, der eben sagt, es gibt mentale und physikalische Substanzen, also Dinge, die Eigenschaften tragen. Das Physikalische ist ganz real und das Mentale ist auch ganz real nach dieser Auffassung. Dann gibt es eine schwächere Form des Dualismus, der sogenannte Eigenschaftsdualismus, der sagt, es gibt mentale und physikalische Eigenschaften, aber nicht mentale und physikalische Dinge. Also nach dieser Auffassung wären Menschen physikalische Wesen, die aber mentale Eigenschaften haben. Und zu guter Letzt gibt es noch den Panpsychismus, der sagt, dass alles Physikalische auch mentale Eigenschaften hat. Also tatsächlich, sogar dieser Fernseher hätte gemäß dem Panpsychismus sehr rudimentäre mentale Eigenschaften und komplexere materielle Wesen haben eben natürlich dann komplexere mentale Eigenschaften. Der ist tatsächlich im Kommen in den letzten Jahren, der Panpsychismus. Aber wir werden uns im Folgenden auf die Debatte zwischen Dualismus, zu Eigenschaft- und Substanzdualismus und Physikalismus konzentrieren. Ich möchte im Folgenden gegen den Physikalismus argumentieren. Ein erstes Argument gegen Physikalismus sind eben die Qualia, die Eigenschaftsqualitäten von geistigen Zuständen. Da wäre zum einen das recht bekannte Zombie-Argument von David Chalmers. Das bittet uns vorzustellen, dass es einen Zombie-Zwilling von uns gibt. Das heißt, ein Wesen, das physikalisch genau gleich ist wie ich, aber das kein Bewusstsein hat, das keine Erfahrungsqualitäten hat, in dessen Inneren es sozusagen vollkommen dunkel ist. Und Chalmers sagt, wenn das vorstellbar ist und er bejaht diese Frage, dann muss das, was mich zu einem geistigen Wesen macht, das eben Bewusstsein hat, etwas nicht Physikalisches sein, weil mein Zombie ist physikalisch genauso wie ich, hat aber kein Bewusstsein. Dann gibt es das zweite große Argument. Diese Richtung ist das Wissensargument von Frank Jackson. Das bittet uns eine Wissenschaftlerin namens Mary vorzustellen, die blind geboren ist und die jahrelang alles erforscht, was es zum Thema Farben zu wissen gibt. Natürlich nur wissenschaftlich, physikalisch. Sie selber sieht ja keine Farben. Und eines Tages erlangt Mary ihr Augenlicht wieder und plötzlich sieht sie Farben. Und das Argument ist, dadurch, dass sie das Augenlicht wieder erlangt hat und Farben jetzt sieht, hat sie neues Wissen erlangt. Und dieses neue Wissen deutet darauf hin, dass diese Erfahrungsqualitäten, die sie nun hat von grünem Gras und roten Blumen und so weiter, dass die etwas nicht Physikalisches sind, weil physikalisch wusste sie ja bereits alles über die Farben. Ein zweites großes Argument gegen den Physikalismus ist unser Verstand, die Rationalität. Gedanken stehen in logischen oder vernünftigen Relationen zueinander. Physikalische Ereignisse hingegen stehen in einem reinen Kausalzusammenhang. A verursacht B. Es gibt nicht einen Zusammenhang wie zwischen einem Gedanken, dass der eine Gedanke logisch aus dem anderen folgt. Diese Idee passt einfach zu physikalischen Ereignissen nicht. Die Sache ist die, wenn Gedanken nichts als physikalische Ereignisse sind, was sie nach dem Physikalismus wären, dann gibt es keine Vernunft mehr, weil dann Gedanken nur noch in reinen Kausalzusammenhängen miteinander stehen. Also wenn Gedanken in einem Vernunftzusammenhang stehen, hier mit V abgekürzt, dann habe ich Rationalität. Wenn allerdings zwischen Gedanken das Gleiche passiert wie zwischen physikalischen Ereignissen, nämlich ein Kausalzusammenhang, dann geht der Verstand flöten. Dann gibt es keine vernünftigen Zusammenhänge mehr. Dieser Gedankengang ist ganz zentral für das Argument, das C.S. Lewis in seinem Buch Miracles macht, das daraufhin hinausführt, dass eben es mehr geben muss als nur Materie. Der Mensch muss eine Seele haben, in der dann tatsächlich diese rationalen Zusammenhänge lokalisiert sind. Nun, der Eigenschaftsdualismus ist in gewisser Weise ein Fortschritt schon gegenüber dem Physikalismus, denn immerhin kann er die Qualia, die Erfahrungsqualitäten, erklären. Er sagt, dass die tatsächlich etwas Nicht-Physikalisches sind. Das Problem ist, dass der Eigenschaftsdualismus ebenso die Rationalität verliert. Warum? Nun, hier unten sehen wir, P1 und P2 sind physikalische Ereignisse. Das wären also zum Beispiel einfach Ereignisse in meinem Gehirn. Eine Gehirnregion feuert und verursacht, dass die nächste Gehirnregion feuert. Der Eigenschaftsdualismus nimmt nun an, dass ein Gedanke, hier mit R jeweils abgekürzt für Reason, dass der genau dann auftaucht, wenn ein bestimmtes Gehirnereignis eintritt. Wenn also ein bestimmter Teil meines Cortex feuert, dann habe ich einen bestimmten Gedanken. Und der Zusammenhang zwischen dem physikalischen und dem mentalen Ervereignis ist einer von sogenannter Supervenienz. Das heißt, das mentale Ereignis kann nicht eigenständig entstehen, sondern ist absolut davon abhängig, dass das physikalische Ereignis eintritt. Nur dann tritt das mentale Ereignis automatisch ein, aber es kann auf keinem anderen Wege auftreten als auf diesem. Und nun haben wir ein Problem, weil wenn R1, der Gedanke 1, auftritt, weil P1, das physikalische Ereignis P1, auftritt und zwischen P1 und P2 ein mechanistischer Kausalzusammenhang besteht, dann tritt R2 nur deswegen auf, weil P2 auftritt, zwangsläufig. Und dann bleibt für sogenannte mentale Verursacher, hier mit Mental Causation abgekürzt, keine Arbeit mehr übrig. Es gibt keine echte mentale Verursachung mehr. Und am Ende fallen wir wieder auf das Problem zurück, dass Gedanken nur deswegen aufeinander folgen, weil physikalische Ereignisse in einem Kausalzusammenhang stehen. Der Vernunftzusammenhang, der logische Zusammenhang, ich denke B, weil B aus A logisch folgt, der geht hier komplett verloren. Weitere Punkte gegen den Eigenschaftsdualismus. Wie schon erwähnt, brauchen geistige Zustände eine subjektive Ontologie. Das heißt, Gedanken müssen zu einem geistigen Subjekt gehören, die können nicht einfach frei herumschweben. Die Frage ist, was wäre dieses geistige Subjekt gemäß dem Eigenschaftsdualismus? Es müsste ein körperliches, ein physikalisches, ein materielles Subjekt sein, denn der Eigenschaftsdualismus geht davon aus, dass Menschen materielle Wesen sind, die geistige Zustände haben. Kann ein physikalisches Subjekt die Anforderungen eines geistigen Subjekts erfüllen? Ein geistiges Subjekt muss zunächst einmal einheitlich sein. Denn unser Bewusstsein ist einheitlich oder holistisch. Alle geistigen Vorgänge, sowohl Sinneswahrnehmungen als auch abstrakte Gedanken, laufen in einem Bewusstsein zusammen. Es ist also nicht so, dass unser Bewusstsein wie in verschiedene Monitore eingeteilt ist, in einem Monitor zum Beispiel unser auditiver Eingang, im anderen der visuelle, im dritten abstrakte Gedanken. So ist es ja nicht. Das Problem an physikalischen Objekten wie auch dem Gehirn ist, dass sie eben nicht holistisch sind. Sie sind eben unterteilbar in kleinere Einheiten. Unser Gehirn besteht aus Zellen, die wiederum aus Molekülen, die wiederum aus Atomen und so weiter. Es ist also extrem feingliedrig und atomistisch im Sinne von, dass es aus vielen kleinen Teilen besteht und eben nicht einheitlich ist. Weiterhin muss ein geistiges Subjekt sich selbst zum Objekt haben können. Wir können über uns selbst nachdenken. Wir können auch über uns selbst als Seele zum Beispiel nachdenken. Wir haben diese Fähigkeit der Selbstreflexivität. Kann es sein, dass ein materielles Subjekt diese Fähigkeit hat, über sich selbst nachzudenken und dazu auch noch sich selbst als ein geistiges, als ein immaterielles Objekt vorzustellen? Das geistige Subjekt muss ferner frei sein. Es muss die Möglichkeit haben, sich zwischen echten Alternativen zu entscheiden. Nur so funktioniert auch das Nachdenken. Wenn wir einfach determiniert wären, bestimmte Gedanken zu denken, dann wäre etwas ganz Fundamentales, was unseren Verstand, unsere menschliche Rationalität ausmacht, verloren. Und physikalische Objekte sind nun mal eben gerade nicht frei. Sie unterliegen den Naturgesetzen. Sie funktionieren einfach rein kausal, naturgesetzlich. Insgesamt passen die Anforderungen für ein geistiges Subjekt überhaupt nicht zu dem, was der Eigenschaftsdualismus anbieten kann, nämlich ein physikalisches Subjekt. Dagegen steht der Substanzdualismus, den man zusammenfassen könnte mit dem Slogan eine Seele sein und einen Körper haben. Der Körper, das wäre hier in Orange dargestellt, und die Seele in Weiß. Die Seele wäre demnach eine simple, eine einfache geistige Substanz, die gleichzusetzen ist mit der Person. Das heißt, diese Person ist das, was die persönliche Identität letztlich ausmacht. Hiermit können wir wunderbar erklären, warum das Bewusstsein vereinheitlicht ist, denn das Bewusstsein ist eben eine Eigenschaft dieser einen Seele, dieser einen einfachen Seele, die nicht unterteilbar ist. Im Gegensatz zum Gehirn, das man sehr wohl unterteilen kann, kann die Seele nicht unterteilt oder geteilt werden. Und die Seele wäre nach dieser Auffassung auch die Trägerin der Rationalität. Der Substanzdualismus hat natürlich auch die Konsequenz, dass wenn einmal Körper und Seele getrennt werden, dass dann die Seele weiter existieren kann. Eine Beobachtung, die später noch wichtig werden wird. Nun gibt es einen besonders wichtigen Einwand, oder der besonders wichtigste Einwand gegen den Substanzdualismus ist das sogenannte Interaktionsproblem. Da gibt es eine metaphysische Variante, die fragt, wie kann denn etwas rein Geistiges etwas Physikalisches bewegen? Diese Frage hat sich schon die Prinzessin Elisabeth von Böhmen gestellt, in ihrem Briefaustausch mit René Descartes. Wie kann denn das sein? Wie kann die Seele denn den Körper bewegen? Und hier müsste man jetzt aus christlicher Sicht fragen, na gut, haben wir nicht einen Präzedenzfall? Wie macht es denn Gott? Gott ist Geist, Gott kann Dinge in der physikalischen Welt bewegen. Offenbar gibt es kein grundsätzliches, prinzipielles Problem, dass etwas Geistiges in der physikalischen Welt etwas bewirken kann. Die andere Frage ist, ob die physikalische Verursachung so viel klarer ist. Wissen wir denn wirklich so viel klarer, warum sich Massen zum Beispiel anziehen? Rein logisch wäre es ja denkbar, dass Massen sich nicht anziehen oder sogar abstoßen. Warum sie sich anziehen, warum das die Verursachung ist, die stattfindet, wissen wir auch nicht so viel genauer. wie wir wissen, dass Seelen tatsächlich etwas in der physikalischen Welt bewirken können. Im Grunde ist es sogar so, dass wir mit größerer Sicherheit von uns selber wissen, dass wir Dinge verursachen. Wenn ich meinen Arm heben will, dann passiert genau das. Ich verursache das Heben meines Arms. Und wenn ich eine Seele bin, dann weiß ich mit größerer Sicherheit, dass das eine Verursachung ist, als ich weiß, dass sich Massen zum Beispiel oder Ladungen gegenseitig anziehen, weil ich bin ja nicht eine Ladung. Ich habe keinen direkten Einblick in das, was in den physikalischen Dingen vor sich geht. Ich habe aber sehr wohl einen Einblick in das, was in mir vorgeht. Das Interaktionsproblem hat aber auch noch eine physikalische oder naturwissenschaftliche Seite. Die Frage ist, werden durch geistige Interaktionen mit der Welt nicht Naturgesetze gebrochen? Zum Beispiel Erhaltungssätze, die Energieerhaltung. Die meisten von uns haben in der Schule gelernt, dass Energie weder vernichtet noch erzeugt werden kann. Und es scheint, dass wenn Seelen mit dem Körper interagieren, dann wird Energie erzeugt oder vernichtet. Das Problem daran ist, dass die Erhaltungssätze so nicht formuliert sind eigentlich in der Physik, sondern die sind konditional als Wenn-Dann-Sätze formuliert. Wenn bestimmte Dinge in einem physikalischen System erfüllt sind, das sind in diesem Fall die sogenannten Noether-Symmetrien. Hier im Bild ist Emmy Noether, die 1918 diese mathematischen Zusammenhänge entdeckt hat. Dann sind Energie oder Impuls erhalten. Aber wenn nicht, dann nicht. Das heißt, es gibt kein prinzipielles Problem dafür, dass Energie sozusagen aus dem Nichts erzeugt wird. Es gibt keine kategorische Energie- oder Impulserhaltung, sondern nur eine konditionale. Und die gleiche Antwort ist analog verfügbar für alle Arten von Naturgesetzen. Wenn man die konditional auffasst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann gelten diese Naturgesetze oder dann sagen sie uns korrekt voraus, was passieren wird. Dann kann ich sagen, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wenn zum Beispiel ein geistiges Subjekt eingreift in die Welt, dann passieren eben andere Dinge. Und es gibt kein grundsätzliches Problem. Ich fasse nochmal zusammen. Der Physikalismus versagt, weil er das Geistige am Geistigen eigentlich gar nicht richtig erklärt. Der Eigenschaftsdualismus erklärt zwar einen Teil des Geistigen, nämlich die Qualia, die Erfahrungsqualitäten, versagt aber an der Rationalität und an der Einheit der Person. Der Substanzdualismus hingegen erklärt all diese Dinge problemlos. Der große Einwand gegen den Substanzdualismus ist die Seele-Körper-Interaktion, die man aber leicht zurückweisen kann. Mhm.